Der Klimawandel und das Thema Nachhaltigkeit ist das Thema, um das wir uns kümmern müssen. Hier übernimmt Europa eine Vorreiterrolle und auch wir bei Deutz werden hier uns voll einbringen. Wir müssen klimaschonende Wege finden, die Mobilität zu ermöglichen. Aber der Bedarf der Mobilität, ich glaube, das ist etwas, das lassen die Menschen sich ja nicht mehr nehmen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Die PSD Bank hat ihren Hauptsitz im Herzen von Köln. Als aufrichtige Bank für Arbeitnehmer liegt ihr die Wirtschaft ihrer Region besonders am Herzen. Die Zufriedenheit ihrer rund 100.000 Kunden spiegelt sich in ihren Auszeichnungen als beliebteste Regionalbank und als bester Baufinanzierer bundesweit wider. PSD Bank. Eine Bank, ein Wort, seit 1872.
Hallo Köln und herzlich willkommen zu Wirtschaft Köln unplugged. In der heutigen Folge dreht sich alles um Motorkraft und um Klimaschutz und das mitten in Köln. Die Wiege der modernen Mobilität, sie steht nämlich genau hier. Nikolaus August Otto hieß der Mann, der in der Kölner Altstadt vor gut 150 Jahren einen wegweisenden Verbrennungsmotor entwickelt hat. Das war der Startpunkt des Motorenherstellers Deutz, eines Unternehmens mit Weltruf, das bis heute in Köln produziert. Auch namhafte Techniker wie Wilhelm Maybach oder Gottlieb Daimler heuerten in den 1870er Jahren bei Deutz an. Ich freue mich heute auf ein Gespräch mit Dr. Markus Müller. Der trat im März dieses Jahres seinen neuen Job an, als Technikvorstand der Deutz AG. Der 41-Jährige ist promovierter Maschinenbauingenieur. Dabei begann er seine Laufbahn ganz bodenständig, mit einer Lehre zum Kfz-Mechaniker. Deutz sitzt mittlerweile im Stadtteil Porz. Dort kümmern sich rund 2500 Kölnerinnen und Kölner um innovative und vor allem immer effizientere Antriebe. Die Motoren, die hier das Werk verlassen, sind echte Kraftprotze, oft 800 PS stark. Und warum so viel? Sie müssen riesige Baumaschinen und Landmaschinen bewegen, fernab der normalen Straßen. Auf dem Feld oder im Steinbruch zum Beispiel. Natürlich gilt auch dort die Forderung nach Klimaverträglichkeit. Heute entscheidet Müller als Entwicklungschef maßgeblich mit, auf welche Technologie man bei Deutz in Zukunft setzen will. Diesel oder Gas, Elektro, Wasserstoff oder doch ein Mix aus alledem. Wie also sein bevorzugter Weg in Richtung Klimaneutralität aussieht, erklärt unser Gast gleich in diesem Podcast. Außerdem wollen wir von ihm erfahren, welchen Blick er auf den chinesischen Markt hat und welche Erfahrungen er dort im täglichen Business sammelt. Und er wird auch erläutern, welche Rolle Deutz als wichtiger Arbeitgeber in der Millionenstadt Köln einnehmen will. Mein Name ist Stefan Merks und nun viel Spaß beim Gespräch mit dem Mann, der bei Deutz ein echter Antreiber ist. Dr. Markus Müller, ganz herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich freue mich auf unser Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung. Freue mich ebenfalls auf unser Gespräch.
Ja, super. Sie sind relativ neu der Chief Technological Officer, kurz CTO beim Unternehmen Deutz, bei der Deutz AG. Und ich würde gerne mit Ihnen starten mit ein paar Fragen, die erstmal so ein bisschen auch Ihre Beziehung zu Köln vielleicht abklopfen und insgesamt Ihre Einstellung. Sind Sie bereit?
Sehr gerne.
Super. Wo fühlen Sie sich besonders wohl in Köln? Was ist Ihr Lieblingsort?
Im Sommer an den historischen Plätzen von Köln rund um den Dom, also am Altermarkt oder Heumarkt, da treffe ich mich gerne mit Freunden oder Familie.
Das heißt linksrheinisch. Ich hätte jetzt eine rechtsrheinische Antwort erwartet.
Sie haben das gut recherchiert. Ja, ich lebe auf der sogenannten Schelsig. Das ist richtig. Ich lebe in Bergisch Gladbach. Aber wenn ich es schaffe, bin ich gerne auch mal auf der direkt in der Nähe vom Dom.
Okay. Und das aus dem Mund des CTO von Deutz, wo der Name ja schon Programm ist, wobei Sie ja jetzt in Porz Ihr Werk haben.
Auch das richtig. Ja.
Was könnte Köln besser machen?
Gut, das ist eine schwierige Frage. Da fallen auch verschiedene Dinge einem ein. Ein treffsicheres Argument oder habe ich jetzt nicht, neben unserer Verkehrssituation, Brücken, die wir noch instand halten müssen. Vielmehr will ich nach vorne schauen und ich sag mal, das, was mich an Köln immer wieder begeistert, sind hier die Menschen, das Multikulturelle, als auch unser Brauchtum, der Karneval.
Dann, Sie sprechen ja schon an, Sie fokussieren sofort auf den aufs Verkehrsthema. Frage ich Sie mal, Tempo 30 oder Autobahn?
Persönlich gerne die Autobahn. Wir sind viel unterwegs, da bevorzuge ich es auch, schnell auf der Autobahn unterwegs zu sein.
Also nicht die Tempo-30-Zone, sondern wenn es geht, Autobahn.
Dann das Thema Auto, ist das für Sie, ich will nicht sagen Statussymbol, aber ist es ein Statement für Sie?
In der Tat stamme ich jetzt noch auch aus der Generation und auch zu meinem persönlichen Background. Auto war immer wichtig für mich, hat mich früh fasziniert, Motorsport, von daher ja. Ich habe eine Begeisterung, eine Leidenschaft für Motoren und Fahrzeuge.
Heißt das auch, Sie würden mehr anspringen als Markus Müller auf einen Sportwagen, als auf eine Wahnsinnsbaumaschine? Also gehen Sie lieber über die IAA als über die Bauma in München?
Das will ich jetzt gar nicht vergleichen. Ich sag mal, ich fahre gerne auch einen Sportwagen, aber mein Herz in der Tat schlägt natürlich jetzt auch für unsere heutige Industrie, in der wir tätig sind. Das hat mich auch sehr fasziniert, wie ich erstmalig bei Deutz begonnen habe, diese Vielfalt, die wir anbieten, vom Gabelstapler bis hin zu einer großen Baumaschine oder einer großen landwirtschaftlichen Maschine. Da kann ich mich auch sehr für begeistern, wenn diese Kraftprotze auch ihre Leistung verbringen.
Okay, dann aber doch letzte Frage nochmal zum Thema Auto, aufs persönliche Automobil. Was fahren Sie für ein Modell? Speziell der Antrieb interessiert mich natürlich.
Ich bin viel unterwegs und fahre ein Dieselfahrzeug.
Gut, vielen Dank erstmal bis hierher. Das Unternehmen Deutz, für das Sie arbeiten, glauben Sie, das wird in Köln unterschätzt? Kennen das genug Leute in Köln?
Unterschätzt ist jetzt vielleicht nicht richtig formuliert. In erster Linie assoziiert jeder mit der Deutz AG, ach, das Unternehmen, was die Traktoren baut. Ich glaube, das ist schon mal eine Feststellung, wo wir auch innerhalb unseres Marketings immer dran gearbeitet haben. Wir sind heute ein unabhängiger Motorenhersteller im Leistungssegment 19 bis 600 kW und stellen ja keine Maschinen mehr her.
Sie müssen das kurz mal in PS übersetzen, glaube ich. Das sagt den Leuten.
Ja, das da. Gerne, das ist der Faktor 1,36 grob und es sind dann ungefähr 800 PS Größenklasse. Was den wenigsten Kölnern vielleicht bewusst ist, dass in der Altstadt, in einer kleinen Werkstatt, die Mobilität ihren Ursprung hat. Nikolaus August Otto gemeinsam mit Eugen Lang haben hier den Otto-Motor erfunden und das Viertaktverfahren, also die Basis der bis heute maßgeblichen Mobilität.
Also wenn man jetzt Ihre Vorgänger anguckt, vor vielen, vielen Jahren, dann findet man zumindest laut Wikipedia da so Namen wie Wilhelm Maybach oder Gottlieb Daimler, die damals als technisch verantwortlich, also im Grunde in ihrer Funktion tätig waren. Das sind ja enorme Fußstapfen, nicht wahr?
Ja, da maße ich mir gar nicht an, in diese Fußstapfen einzutreten, aber ja, wir haben eine tolle Firmenhistorie.
Ja, Stichwort Wikipedia, da müssen Sie noch darauf achten, dass Sie da eingetragen werden als neuer CTO.
Ich arbeite dran.
Okay, so frisch ist das. Also sind im März sind Sie in den Posten gekommen.
Exakt.
Ja, exakt. Sie haben ja eine erstaunliche Karriere, nämlich man kann fast sagen eine klassische Karriere. Sie sind Kfz-Meister. Vor 18 Jahren haben Sie die Meisterprüfung gemacht. Ist das Wissen, was Sie damals erworben haben, für Sie heute noch wichtig in der jetzigen Funktion?
Ich habe es nie bereut, diesen Weg zu gehen, erst über die praktische Ausbildung und dann noch die akademische Laufbahn anzuschließen. Das hat mir einfach auch das Gefühl fürs Produkt gegeben, die Basis und auch in den heutigen Gesprächen noch mit unseren Kollegen, die an unseren Motoren schrauben, da hat man einfach auch direkt eine Wellenlänge, auch einen Zugang aufgrund der Tatsache, dass man selbst auch mal eine Ausbildung gemacht hat oder einen Meister.
Lassen Sie das raushängen? Also ist Ihnen das auch wichtig, dass Sie das merken, dass Sie da sozusagen die ganzen Basics mitbringen?
Ich habe es jetzt nirgendwo stehen. Ich glaube, die Kolleginnen wissen das, dass ich einen hohen Praxisbezug habe. Und das merkt man schon im Dialog, glaube ich.
Ja, das ging dann weiter. Sie sind innerhalb Sie haben dann in Köln studiert. Also man würde es heute Technische Hochschule nennen. Damals hieß es noch anders. Das war, glaube ich, die Rheinische Fachhochschule. Also machen wir es mal kurz, die TH Köln, aus heutiger Sicht, da haben Sie studiert, dann waren Sie in London. Sie haben dann in Stuttgart eine Station gehabt, vielleicht können Sie es auch nochmal erzählen, das hatte ja sicherlich schon mit Daimler zu tun, ne?
Stuttgart. Exakt, ich bin nach meinem Auslandssemester in London, stand die Diplomarbeit an und die durfte ich bei Daimler in der Motorenentwicklung in Untertürkheim machen und das war für mich natürlich ein tolles Erlebnis und Erfahrung, für so ein tolles Unternehmen direkt da einen Fuß gefunden zu haben, im Herzen der Motorentwicklung.
Und dann haben Sie noch einen Doktor drauf gesattelt. Sie sind Doktor, Ingenieur. Sie haben am Lehrstuhl für Kolbenmotoren und Verbrennungsmotoren der Universität Rostock promoviert. Allein der Lehrstuhltitel klingt ja jetzt 10 Jahre danach schon fast an der Grenze zum Antiquierten, oder? So sehr sind doch die Verbrennungsmotoren inzwischen auch auf einer oder werden hinterfragt? Oder wie sehen Sie das?
In der Tat ist es heute so, dass aufgrund der Tatsache, dass jetzt der Verbrennungsmotor über 150 Jahre alt ist oder seinen Ursprung hat, heißt es nicht automatisch, dass diese Technologie heute nicht mehr ihre Daseinsberechtigung hat. Werden wir wahrscheinlich nachher noch konkreter darauf eingehen. Aber in der Tat ist dieses Empfinden, in der heutigen Zeit am Verbrennungsmotor zu arbeiten oder zu entwickeln, wird man schnell gefragt, wie lange geht das denn noch?
Ja, da können wir gleich sehr, sehr schnell drauf kommen auf das Thema. Das ist nämlich, glaube ich, für viele auch spannend. Vielleicht noch, um abzuschließen, Sie haben dann in der Firma Deutz eine ganze Weile gearbeitet, ich glaube 9 Jahre, dann sind Sie kurz weggegangen und als Sie wiederkamen, waren Sie dann relativ schnell im Vorstand. Ist das der Weg, den man gehen muss, mal sich kurz dünne machen und dann wiederkommen? Oder was war sozusagen, warum sind Sie nochmal weggegangen?
Ich war, also in der Tat, ich war 10 Jahre zunächst bei der Deutz AG in der Entwicklung in verschiedensten Positionen tätig, von der Vorentwicklung angefangen bis zum Schluss nachher, wo ich für die Systemintegration unserer Motoren in der Kundenschnittstelle verantwortlich war, habe so den Bezug zu Kunden und Markt kennengelernt, als auch für das technische Projektmanagement, also die Neuentwicklung unserer Motoren. Dann war es so, aufgrund meines unternehmerischen Backgrounds von zu Hause, dass ich einfach ein attraktives Angebot bekommen hatte, im Umfeld der Abgastechnik in die Geschäftsleitung eines mittelständischen Automobilzulieferers einzusteigen. Und das hat mich gereizt. Und das war der Grund, dass ich das Unternehmen Deutz verlassen habe im Jahr 2016. Und wie es Leben manchmal so spielt, ich konnte dann aus jetzt der Sicht des Zulieferers Deutz als Kunden gewinnen, habe darüber unseren CEO Frank Hiller kennengelernt und bekam dann das Angebot, zurück zu Deutz zu kommen und für Deutz zu arbeiten. Und aufgrund der Herausforderungen der anstehenden Technologien im Antrieb, mit denen wir heute konfrontiert sind, habe ich einfach nicht lange überlegt und zugesagt.
Ja, das ist vielleicht auch jetzt genau schon die Brücke zum Thema Antriebe der Zukunft. Also Sie sind ja als CTO quasi auch der oberste Entwickler und derjenige, der bei Deutz sicherlich auch maßgeblich mitbestimmt, wohin die Reise geht. Also auf welches Pferd, sage ich mal, setzen wir? Diesel, Benzin, Elektromobilität oder das große Thema Wasserstoff, was ja jetzt auch ansteht. Man liest bei Ihnen auf der Homepage sehr viel, Technologieoffenheit ist unsere Stärke. Ist das sozusagen, ich mach's mal böse, lassen Sie sich da jetzt treiben und gucken erstmal und wissen noch nicht so genau, was man machen soll? Oder was ist das für eine Strategie gerade?
Wir haben da eine sehr klare Strategie nach vorne. Die Aufgabe für uns heißt, einen CO2-neutralen Antrieb zu entwickeln. Und wir sind uns völlig klar, dass es nach vorne nicht die eine Technologie sein kann. Es wird ziemlich dogmatisch aktuell diskutiert. Es gibt Befürworter für vollelektrische Antriebe, es gibt Befürworter für Wasserstoff. Wir kommen über die Einsatzprofile unserer Maschinen. Da unterscheiden wir uns natürlich nochmal stark vom PKW oder Nutzfahrzeug. Unsere Maschinen arbeiten teilweise dort, wo es keine Infrastruktur gibt, unter extremen Einsatzbedingungen. Und dort wird es jetzt einen Mix geben aus vollelektrischen Antrieben, die wir auch berücksichtigen, als auch die Weiterentwicklung des Verbrennungsmotors, sowohl mit Diesel, aber natürlich nach vorne gerichtet mit CO2-neutralen Kraftstoffen, wie zum Beispiel auch Wasserstoff.
Also können Sie da mal ein Beispiel geben, wenn Sie sagen, die Einsatzprofile unserer Motoren sind dann irgendwo, wo man nicht gerade die nächste Stromtankstelle um die Ecke hat, wo arbeiten solche Maschinen?
Denken Sie jetzt an den ganzen Bereich Landtechnik, wo es große Felder gibt, vom Mähdrescher oder Traktoren, die große Felder pflügen müssen. Da gibt es nicht unmittelbar irgendwo eine Infrastruktur. Das ist natürlich etwas ganz anderes für lokale Baustellen in den Städten oder Hallenbetrieb. Denken wir auch an Gabelstapler, Hebebühnen. Für diese Anwendungen entwickeln wir auch elektrische Antriebe.
Ja, aber machen wir es ganz konkret, den vollelektrischen Mähdrescher werden wir wahrscheinlich nie sehen, oder wie schätzen Sie das ein?
Ich bin vorsichtig mit solchem nie, weil auch die Batterietechnik geht voran, aber alles das, was wir heute wissen, bin ich ziemlich sicher, die Energie, die wir an Bord haben müssen, um einen normalen Tagesablauf eines Mähdreschers oder einer großen Maschine sicherzustellen, bedarf es flüssiger Kraftstoffe mit einem hohen Energiegehalt.
Das könnte ja, so ein flüssiger Kraftstoff könnte ja auch Wasserstoff sein, wenn man ihn eben nicht in die Brennstoffzelle packt und daraus dann eine elektrische Energie erzeugt, sondern direkt einspritzt, so wie ein Diesel, sag ich mal. Und das, da gibt es ja auch schon Versuche, da sind sie ja auch selber dran. Ich glaube, mit dem Startup KU aus München haben sie auch kooperiert oder tun das immer noch. Wie ist da der Stand der Entwicklung?
Also in der Tat setzen wir auch auf Wasserstoff als Antrieb und in Ergänzung zu der Brennstoffzelle. Der Verbrennungsmotor bietet einfach viele Vorteile. Wir glauben, dass diese Technologie deutlich schneller im Markt sein kann und ähnlich wie die Brennstoffzelle auch nur Wasserdampf emittiert. Von daher zahlt es voll auf die CO2-Neutralität ein. Wir haben den Vorteil, dass wir für dieses Produkt die Lieferketten heute haben, den Service, die Leute wissen, wie man mit diesen Produkten umgeht und vor allen Dingen sind die Produktkosten deutlich niedriger wie bei der Brennstoffzelle. Und das sehen wir für unsere Applikation als großen Benefit neben der Brennstoffzelle.
Also wenn ich Sie richtig verstehe, haben wir bald aus dem Hause Deutz den ersten Wasserstoffmotor, der dann sozusagen auch nicht als Prototyp, sondern der richtig von der Stange gekauft werden kann, ja?
Das ist unser Ziel. Ich lade Sie gerne zu Deutz AG ein. Da werden Sie sehen, dass wir auf unserem Prüfstand diesen Motor in der Vorentwicklung laufen haben. Wir möchten Ende des Jahres eine erste Anwendung auch in den Feldversuch bringen und auch der Öffentlichkeit zeigen, dass mit einem Verbrennungsmotor als mit Wasserstoff als Basis wir CO2-neutral Antrieb sicherstellen können.
Und in was für einem Nutzfahrzeug würde der dann drinstecken?
Wir starten jetzt hier mit einer stationären Anwendung. Hier geht es um eine Stromerzeugung, um auch zukünftig Spitzenlasten abzudecken, Stromspitzenlasten. Oder denken Sie auch an diese Infrastruktur auf großen Baustellen. Da könnte so ein Stromerzeuger auch batterieelektrische Fahrzeuge vor Ort dann laden.
Jetzt kennt man aus dem Chemieunterricht noch Wasserstoff-Knallgasreaktion. Man denkt sofort, wow, Vorsicht, ja, ist gefährlich. Ist das ein großes Thema, die Betriebssicherheit?
Sicherlich ist das auch ein Fokusthema im Betrieb, aber auch das ist aus heutiger Sicht absolut in den Griff zu bekommen. Wenn man zurückschaut, bereits in den 90er Jahren hat ja auch BMW schon gezeigt, in einer Kleinserie, in dem 7er BMW, dass ein Verbrennungsmotor mit Wasserstoff als Antrieb serientauglich ist.
Jetzt würde mich mal interessieren, wie Sie bei Deutz die Innovation überhaupt zustande bringen. Was ist sozusagen Ihr Innovationsprozess? Man könnte sich ja vorstellen, wie jetzt im Beispiel KU, dass man auf Startups setzt, die im Umfeld irgendwie innovativ sind, dass man die dann irgendwann mit denen kooperiert und sie vielleicht sogar einkauft. Ist das der Weg oder haben Sie da genug Bordmittel, eigene kluge Köpfe, um das selber zu stemmen alles?
Gut, auf Ihre Frage werde ich jetzt wahrscheinlich verschiedene Antworten haben. Klar. Eine ist, natürlich habe ich ein tolles Team und wir haben auch einige Experten bei uns an Bord, die sich damit auskennen. Nicht zuletzt haben wir heute auch schon Gasmotoren in der Serie. Somit wissen wir auch, wie man nicht nur mit Diesel umgeht, sondern auch mit Gasantrieben. Aber es ist natürlich völlig richtig. Wir arbeiten eng mit Universitäten zusammen, sowohl hier in Köln oder grundsätzlich in Deutschland.
Aachen haben wir einen engen Bezug.
So, und schauen natürlich auch sehr aufmerksam, was in der Startup-Szene passiert und sind da auch wachsam unterwegs. Und wie Sie erwähnten es schon, die Partnerschaft mit KU, wirklich ein Unternehmen, was ja auch das Thema extrem prominent bespielt, Verbrennungsmotor mit Wasserstoff als Antrieb.
Sie haben in vergleichbaren Fällen ja auch schon Unternehmen zugekauft. Also Torpedo zum Beispiel ist ja eine Firma, die haben Sie zugekauft, die so ein Alleinstellungsmerkmal hat mit Elektromotoren für Boote, für Schiffe.
Ja.
Und Sie haben auch Futavis 2019 gekauft, wo Sie sich so Batteriekompetenz quasi mit an Bord geholt haben.
Also das ist notwendig auch gewesen. Wir haben uns klar ausgerichtet auf das Thema Elektromobilität. Das wird bis im Leistungsbereich 75 bis 130 PS in dem Bereich, wird das die Elektromobilität auch einziehen. Und um hier schnell an Systemkompetenz zu gewinnen, war der erste Schritt Torpedo. Man sagt ein bisschen stolz auch der Tesla auf dem Wasser.
Ja.
Die haben heute über 100.000 Systeme im Markt und ist mittlerweile mehr wie nur ein Start-up. Das Unternehmen hat ca. 200 Mitarbeiter. und ist Marktführer im Antrieb von wirklich ganz kleinen Außenbordern bis hin zu 130 PS Motoren.
Darf ich da kurz fragen, ja, stehen die für sich, Torqedo, und machen dann im Bootsbereich und das war's? Oder kann man von denen so lernen, dass man sagt, deren Kompetenz in Elektromotoren können wir irgendwie skalieren auf diese Wahnsinns-Riesenmotoren, die wir ja eigentlich bauen wollen?
Also die eine Antwort ist, wir lassen Torqedo eigenständig und eigenständig auch weiter wachsen. Es war nicht die Intention von uns, dass wir uns jetzt ins Marinegeschäft grundsätzlich spezialisieren wollten, sondern es ist genau, wie Sie angedeutet haben. Wir nutzen die Kompetenz, die Erfahrung der Kollegen und arbeiten da gemeinsam in unseren Projekten.
Und bei dem Batterieunternehmen Futavis, ist das so der erste Schritt in eine eigene Zellfertigung oder ist das völlig illusorisch?
Ein Schritt vorher wäre für mich die Antwort, die Batterie ist natürlich mit das Kernelement in einem elektrifizierten Antrieb und wir möchten gesamte Systeme unserem Kunden anbieten. Und also neben der Batterie gibt es die Motoren, Inverter, verschiedene Steuergeräte. Und hier ist es natürlich auch extrem wichtig, dass wir das alles funktional sicher ermöglichen. Und da spielt das Batteriemanagement eine große Rolle. Und deshalb haben wir diese Kernkompetenz auch in 2019 in unser Portfolio sozusagen ergänzt.
Ja. Sie haben ja in Ports in Ihrem Werk das sogenannte Innovation Center auch. Ich habe da gesehen anhand von Fotos, man findet da die gläsernen Wände, an die man mit Stiften schreiben darf. Das finde ich immer total super. Wo man Post-its dran klebt, also richtig so, wie man sich so einen Ideentank da vorstellt. Können Sie mal beschreiben, wie Sie da vorgehen? Stehen Sie da selber täglich drin und haben Ideen oder wer steht da rum und schreibt an die gläsernen Wände?
Wir haben das Innovation Center 2018 eröffnet und das ist wirklich im Herzen von unserem Standort Ports. Ist für all unsere Kolleginnen und Kollegen offen. Wir jetzt aus Forschung und Entwicklung betreiben sozusagen das Innovation Center. Da ist auch ein Team vor Ort, was die Kollegen methodisch begleitet und die Themen moderiert. Ist aber so gemeint Innovation, dass wir dort neue Produkte kreieren, aber auch Themen im Bereich Digitalisierung oder für die Kollegen in der Produktion, dass Dinge dort, sag ich mal, optimiert werden. Und hier sind auch viele Partnerschaften, jüngst auch mit dem DLR in Köln, wo wir versuchen, von einer Idee schnell zu einer Umsetzung zu gelangen. Ja. So, und das ist sicherlich ein Teil, ein Raum, wo wir unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, sich kreativ zu entfalten, sich wohlzufühlen. Dort haben wir beste technische Ausstattungen. Und ich glaube, das ist sicherlich schon ein Schlüssel, um auch innovativ zu sein.
Ja. Das sind ja wahrscheinlich kleine Prozessinnovationen oder Produktinnovationen, über die man sich dann auch schon wahnsinnig freut, weil sie viel bringen. Aber ich weiß nicht, vielleicht wird es jetzt zu technisch, dann müssen Sie sagen, nee, hat keinen Sinn. Aber können Sie mal so einen Heureka-Moment beschreiben, den man da in so einem Innovation Center zum Beispiel hatte?
Sie meinen jetzt ein Beispiel, was wir dort...
Was Sie da, genau, wo Sie sagten, das ist jetzt, es hat uns weitergebracht, da hat was funktioniert.
Also mir fällt spontan jetzt ein Beispiel ein, die von der Kundenseite kommen, unserem Service, wo man gefragt hat, anstatt jetzt ein fixes Ölwechselintervall festzuschreiben, finden wir nicht eine Intelligenz, können wir nicht vorhersagen, wann das Öl gewechselt werden muss, um so Betriebskosten bei unseren Kunden zu reduzieren. Und dann hat sich ein Team gefunden, die dann sich über schlaue Algorithmen versucht haben, einen Weg zu überlegen, dass man genau diesen Weg, sag ich mal, in der Logik des Motors implementiert. Mhm. Und das war ein Beispiel, was natürlich dann auch bei unseren Kunden direkt positiv ankommt.
Mhm. Also wir haben gelernt, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz ist bei Ihnen, glaube ich, ein Riesenthema in der Entwicklung. Effizienz ist ja auch für das Unternehmen insgesamt, glaube ich, ein Thema gewesen, auch jetzt mit Blick auf Arbeitsplätze. Es gab so ein sogenanntes Effizienzprogramm, da hört man natürlich sofort immer gleich die Alarmglocken und denkt, geht es jetzt um sozusagen Arbeitsplatzabbau? Vielleicht können Sie mal beschreiben, wie geht es denn Deutz momentan wirtschaftlich?
Uns geht es gut wirtschaftlich. Wir kommen, vor Corona waren wir auf Kurs, Umsatzwachstum, Profitabilität hat sich in die richtige Richtung entwickelt und dann kam Corona. Und Corona hat uns auch heftig getroffen. Wir mussten im April unsere Produktion für mehrere Wochen schließen und damit treffen sie natürlich ein produzierendes Unternehmen im Markt. So, und wir waren gezwungen, unmittelbar zu handeln. Und wir haben ein Effizienzprogramm gestartet, wo wir halt unsere Wettbewerbsfähigkeit mit absichern und mussten in diesem Zuge halt auch Personal abbauen, das stimmt.
Sind Sie damit jetzt am Ende schon oder kommen noch weitere schlechte Nachrichten?
Nein, wir sind, was dieses Thema angeht, können wir positiv nach vorne schauen. Der Markt erholt sich. Wir haben Rückenwind, unsere Kunden benötigen wieder dringend Motoren und wir hatten ein Freiwilligenprogramm gestartet, das ist erfolgreich abgeschlossen. Wir haben sozialverträglich 350 Stellen hier in Köln abgebaut und das Thema ist jetzt geschlossen.
Und wie viel, sagt man Deutzianer, wie viel haben Sie, wie viele Mitarbeiter?
Also jetzt nach dem Programm haben wir rund 4.500 Mitarbeiter und hier in Deutschland 3.000, wovon 2.500 am Standort Köln sind.
Mhm. Sie sind ja jetzt auch in China sehr stark im Kommen sozusagen. Sie haben da eine Partnerfirma, ein Joint Venture gegründet, zusammen mit dem chinesischen Unternehmen Sany, einem Baumaschinenhersteller. Sie halten selbst 51%, also haben ein bisschen das Sagen, so würde ich es vielleicht umschreiben. Aber das Werk, was da entsteht in Changsha in der Provinz Hunan, beliefert den chinesischen Markt. Ne? Das ist die Logik dahinter, ja?
Vielleicht zur Einordnung. Wir haben eine eigene Organisation in Asien und China und haben auch jetzt jüngst noch ein neues Produktionswerk in Tianjin nähe Peking eröffnet. Das ist der eine Bestandteil unserer China-Strategie und der andere ist halt die strategische Partnerschaft mit Sany, wo wir ein gemeinsames Joint Venture gegründet haben für die Produktion der Motoren für die Sany-eigenen Bedarfe. So, und in diesem Joint Venture halten wir 51%. Dort produzieren wir Motoren und entwickeln die Motoren weiter.
Sind wir jetzt, wenn wir über China reden, längst über diesen Glauben hinaus, dass die das Know-how abziehen und so? Das war ja vor einigen Jahren immer das Thema. Kann man sich da überhaupt drauf einlassen? Wird man nicht sozusagen des geistigen Eigentums beraubt und so? Wie sind da Ihre Erfahrungen?
Also mir ist bewusst, und das erleben wir ja auch, eine gesunde Skepsis gegenüber China, die herrscht vor. Das ist so. Aber wer regelmäßig vielleicht mal auch vor Ort ist und sich dann diese Metropolen anschaut, der wird schnell feststellen, dass da, was das Thema Technologie und jetzt für unsere Branche, das ist nicht so, als wüssten die in China nicht, wie man Motoren entwickelt. Im Gegenteil, da stehen wir im harten Wettbewerb von der gesetzgeberischen Seite her. Bleiben wir bei Nutzfahrzeugen, sind die Anforderungen zwischen China und Europa gleich. Das heißt, auch die lokalen Anbieter müssen heute auf Euro 6 Niveau ihre Motoren entwickeln.
Das heißt, Sany, die da ihren LKW, ich glaube Kingway 435 heißt der, das klingt so wie, und der wird, glaube ich, massenhaft verkauft dort, der setzt auch schon auf sehr sparsame und in Sachen CO2 auch effiziente Motoren?
Das sind sicherlich wettbewerbsfähige Motoren heute. Unsere Rolle in dem Joint Venture ist natürlich auch mit der Kompetenz, die wir mitbringen als Motorenhersteller, die Produkte auch so zu entwickeln, dass nach vorne hin das Thema CO2 entsprechend angefasst wird und wir halt weiterhin auch Leistungssteigerungen in diesem Segment ermöglichen können. Also man ist schon in unserer Partnerschaft auch technologisch, setzt man auf unsere Unterstützung.
Mhm. Sind Sie da selber oft in China oder wenn das Corona wieder oder sagen wir mal, die Corona-Einschränkungen fallen und würden Sie dann da ständig sein und gucken, dass das gut auf dem Weg ist oder?
Also es ist sicherlich so, dass auch vor Corona ich regelmäßig vor Ort bin, weil es einfach auch diese Intensität, diese hohe Dynamik, die dort vorherrscht, die muss man miterleben und auch vor Ort schnelle Entscheidungen treffen.
Welche anderen Wachstumsmärkte haben Sie? Also China ist, glaube ich, der wichtigste Markt für Baumaschinen insgesamt. Das heißt, da muss man sein, glaube ich. Und das ist ja auch, haben Sie ja schon beschrieben, machen Sie auch sehr intensiv. Gibt es dann weitere Märkte, die für Sie jetzt in Zukunft eine große Rolle spielen?
Gut. Glücklicherweise, auch der Blick nach vorne, wächst ja auch der Markt in Europa und USA, wo wir auch traditionell zu Hause sind. Von daher ist es Europa, USA, Asien, es ist global und wie man so sagt, die Musik spielt halt, was das Wachstum angeht und die Chancen, wirtschaftlichen Erfolg einzufahren, die sind in China gerade sehr hoch.
Aber Sie sprechen ja vom sogenannten Offroad, also alles abseits der Straße, das ist so Ihr Brit, das schwere Gelände. Wäre es denkbar, dass Sie auch wieder auf die Straße kommen mit Deutsch-Produkten?
Gut, mit unserem Joint Venture und der Tatsache, dass wir nicht oder aus diesem Joint Venture heraus bedienen wir sowohl die Baumaschinen. Sani selbst hat aber auch eigene Langstrecken, Sie sprachen ihn an, diesen LKW. Mhm. Und somit sind wir zurück auch im On-Road-Business in China.
Mhm. Ist das schon vielleicht ein Vorbote, dass Sie auch in anderen vielleicht Schwellenländern wieder aufs On-Road-Geschäft setzen?
Also wir werden es jetzt erstmal in China fokussieren, dass wir dort unsere Pläne erfolgreich umsetzen. Darüber hinaus gibt es jetzt keine konkreten Pläne, aber die Produkte werden grundsätzlich fähig, weltweit diesen Emissionsstandard auch mitzuhalten und gerecht zu werden.
Mhm. Wir hatten ja das Thema Mitarbeiter schon mal und auch Ingenieure. Ich nehme an, trotz des Effizienzprogramms, das ja abgeschlossen ist, suchen Sie ja wahrscheinlich schlaue Ingenieure, gute Mitarbeiter, Fachkräfte. Man hört ja allenthalben, dass es daran auch mangelt. Empfinden Sie das auch so? Und wie ist da Köln aufgestellt für Sie? Bietet das genug Leute? Konkurrieren Sie da mit Ford beispielsweise jetzt, die ja auch mit Elektromobilität gerade hier in Köln an den Start gehen, um solche Ingenieure und Ingenieurinnen?
Ja, also das ist sicherlich eine Herausforderung für uns. Wir sind mit den Hochschulen im engen Austausch. Kollegen von uns halten einzelne Vorlesungen oder Vorlesungsreihen. Also wir wollen früh die Absolventen für Deutsch auch begeistern. Und man muss halt auch dort Werbung machen, dass unser Geschäftsmodell auch noch lange anhalten wird. Denn heute ist schon die Verunsicherung da und man sieht es ja an den Zahlen bei den Einschreibungen, dass Maschinenbau, diese klassischen Gewerke, dass das stark rückläufig ist. Also von daher, ja, da investieren wir auch, um Leute für Deutsch zu begeistern.
Und Stichwort Ford, also das sind ja wahrscheinlich schon ganz ähnliche Leute, die Sie ansprechen. Haben Sie das Gefühl, die würden... worauf achten die? Gehen die lieber zu Ford, weil sie sagen, das ist dann so mir geläufiger und statt zum Motorenhersteller Deutz, oder müssen sie dann noch ein paar Euro drauflegen? Wie erleben Sie das?
Gut, schwierige Frage. Ich glaube jetzt nicht, dass wir im direkten Wettbewerb zu Ford stehen. Wenn ich mich nicht ganz täusche, vor Jahren wurde ja auch die Motorenentwicklung aus Köln heraus in Richtung England verlagert. Wenn man jetzt mal rein auf die Entwicklung schaut, also der Motoren entwickeln wollte, war dann vielleicht bei uns sehr gut aufgehoben. Mhm. Es freut mich sehr, dass Ford sich jetzt zu Köln committed hat hinsichtlich Elektromobilitätszentrum von Europa. Also da ist sicherlich ein Feld, wo wir Überschneidungen haben, aber auch vielleicht Chancen der Kooperation.
Ja, ich habe noch eine Frage zum Logo von Deutz. Das ist ja ganz eigentümlich, das ist ja dieses M, das kommt aus der früheren Partnerschaft mit Magirus. Wer sich vielleicht erinnert, die waren sogar mal auf dem Bayern-Trikot, glaube ich, vorne drauf.
Ja.
Und ich habe es jetzt gelesen, das ist das Ulmer Münster, was da abgebildet ist. Ist das nicht schräg, dass wir hier einen Dom haben und wir müssen in Ihrem Logo Deutz das Ulmer Münster mitschleppen?
Ja, als Rheinländer muss ich jetzt erstmal bestätigen, bin aber jetzt auch nicht sattelfest, wie da die Geschichte genau war, dass es das Ulmer Münster dann geschafft hat.
Okay, aber da wird nicht dran gerüttelt jedenfalls.
Haben wir nicht vor. Das ist auch faszinierend. Unser Brand ist weltweit wirklich stark und die Marke Deutz hat einen hohen Wiedererkennungswert, auch mit diesem Logo.
Ich würde gerne noch mal ein, zwei Schritte zurückgehen und Gesamtbetrachtung auf das Thema Nachhaltigkeit und Mobilität machen. Glauben Sie, dass unsere Kinder noch eine Mobilität erleben werden, wie wir sie erlebt haben, ganz klassisch Führerschein machen und dann irgendwann ins Auto steigen und umherfahren? Oder ist das schon in wenigen Jahren passé?
Gut, es liegt auch, glaube ich, dran. Es gibt da verschiedene Extreme. Ich glaube, erstmal festzuhalten, der Klimawandel und das Thema Nachhaltigkeit ist das Thema, um das wir uns kümmern müssen. Hier übernimmt Europa eine Vorreiterrolle und auch wir bei Deutz werden hier uns voll einbringen. Und wichtig ist, es wird heute auf einer sehr hohen Flughöhe auch politisch diskutiert. Wir können diesen Klimawandel am Ende des Tages nur global lösen. Wir müssen dort die Energie regenerativ erzeugen, wo sie auch ist, und schauen, wie wir sie in die Länder verteilen, die halt nicht die Möglichkeiten haben, wie zum Beispiel auch Deutschland. Wir werden vom Import regenerativer Energie abhängig sein. Schauen wir in die Richtung und an dem Ganzen, wenn man sich das anschaut, wo geht unsere Energie hin, die wir im Jahr verbrauchen, ist ungefähr ein Drittel für die Mobilität und zwei Drittel davon macht der Verkehr aus. Somit haben wir da schon einen hohen Stellhebel an dieser Stelle. Und jetzt schauen wir mal unsere in der Corona-Krise, in der wir oder Corona-Zeit, in der wir stecken, wo keine Dienstreisen möglich sind. Wir haben schon Wege gefunden, trotzdem über Videokonferenzen die Kommunikation aufrechtzuerhalten. Ich glaube, jeder erlebt, dass das Grenzen hat. Der persönliche Kontakt ist auch da sicherlich am Ende auch noch etwas Wertvolles und den gilt es auch aufrechtzuerhalten. Aber wir werden, glaube ich, nicht auf das Niveau zurückkommen der Dienstreisen so schnell, wie wir es in 2019 hatten. Und das ist alleine auch schon mal ein großer Beitrag. Mhm. Zu unseren Kindern, ich empfinde es so, ich kann jetzt nicht behaupten, dass zukünftig unsere Kinder ein anderes Bedürfnis für Mobilität haben wie wir. Also auch meine Kinder träumen mal nach einer Reise in die USA oder wo auch andere nette Domizile sind. Und ich glaube, die Antwort ist, wir müssen klimaschonende Wege finden, die Mobilität zu ermöglichen. Aber der Bedarf der Mobilität, ich glaube, das ist etwas, das lassen die Menschen sich ja nicht mehr nehmen.
Herr Müller, ich habe eine letzte Frage an Sie, eine persönliche. Wo laden Sie am besten Ihre Akkus auf? Wo und wie?
Also zum einen gehöre ich zu den glücklichen Menschen, die ja früh wussten, wo der berufliche Weg hingeht und habe schon ein Stück meinen Beruf zum Hobby gemacht. Von daher mache ich meinen Beruf sehr, sehr gern und auch mit Leidenschaft. Meine Freizeit verbringe ich da mit meiner Familie und meinen zwei Töchtern. Und wenn dann noch Zeit übrig bleibt, dann gehe ich gerne auch mal Mountainbiken oder joggen im Bergischen Land.
Herzlichen Dank. Hat viel Spaß gemacht, mit Ihnen zu sprechen, Herr Müller.
Vielen Dank, mir auch.
Wirtschaft Köln am Platz.
Das war Markus Müller, ein Kölner Maschinenbauer, der versucht, einen Haufen PS mit dem Thema Klimaschutz zu versöhnen, ob in Köln-Porz oder der Provinz Hunan in China. Keine leichte Aufgabe. Aber ich habe den Eindruck bekommen, wenn man mit viel Erfahrung, Offenheit und Erfindergeist an das Thema CO2-Vermeidung herangeht, dann lassen sich auch in der Zukunft große Räder drehen. Und wer weiß, vielleicht ja schon bald in Köln bei der Deutz AG mit einem ganz neuartigen Wasserstoffmotor. Nun sind Sie dran. Sagen Sie uns gerne, wie Ihnen diese Folge von Wirtschaft Köln Unplugged gefallen hat. Haben Sie Kritik oder Lob? Vermissen Sie etwas oder möchten Sie einen Vorschlag machen, welchen interessanten Kopf aus Köln wir einmal ins Studio einladen sollten? Wir freuen uns in jedem Fall von Ihnen zu hören. Etwa im LinkedIn-Account des Rotonda Business Club oder per Mail unter podcast@rotonda.de. Abonnieren Sie uns gerne bei Apple Podcast oder Spotify oder den anderen üblichen Plattformen und hinterlassen Sie gerne eine Bewertung. Und natürlich, über eine persönliche Empfehlung in Ihrem Freundeskreis freuen wir uns besonders. In der kommenden Woche meldet sich mein Kollege Manuel Heckel mit einer Expertin für Personalthemen bei Ihnen. Ursula Franken kommt in die Rotonda. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin des IPA, Institut für Personalentwicklung und Arbeitsorganisation. Als Initiatorin des ersten Digital Leadership Summit Köln kennt sie sich bestens aus mit Führungsstrategien im Zeitalter der digitalen Transformation. Ein spannender Kunde von Ursula Franken ist derzeit in aller Munde, die Firma BioNTech. Ich freue mich auf ein spannendes Gespräch. Mein Name ist Stefan Merks, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald an gleicher Stelle.